Wir haben ja keinen. Ja, sagen wir einfach nochmal Hallo, oder? Und dann.
Weil wir immer noch keinen Jingle haben.
Ja, den Jingle spiele ich dann davor.
Ah ja, da. So einen theatralischen. Oder einen.
Ja, vielleicht spielt Martin uns ja irgendeinen so netten Jingle auf dem Piano ein.
Oh yeah.
Okay. Ja?
Ja.
Bist du bereit?
Nö.
Okay. Ja, dann. Ist ja wie immer. Los geht's. Hallo, willkommen zurück beim Podcast von Beratung Plus. Wieder mit Jenny Diemer.
Und Nils Wolf.
Genau, herzlich willkommen. Wir sind im Podcast Nummer 2.
Wahnsinn.
Unglaublich, dass wir es geschafft haben bis hierhin. Und wir haben also heute vor, über schulische Beratung zu sprechen. Was das eigentlich genau ist, was es alles beinhaltet, wer sich an uns wenden kann und wie schulische Beratung abläuft, welche inhaltlichen Regeln es da gibt, etc. Und wir haben das Ganze versucht, so ein bisschen entlang der Fragen zu strukturieren, die uns auch gestellt werden, also die konkret gestellt werden, entweder wenn jemand per E-Mail mit uns Kontakt aufnimmt, so Fragen bevor der Prozess beginnt oder Fragen, die im Prozess immer mal wieder auftreten. Und wir hoffen damit so ein bisschen eben ja, diese Fragen schon mal vorab beantworten zu können und eben, glaube ich, auch darstellen zu können, dass es eigentlich kaum Dinge gibt, mit denen man hier besser nicht aufschlägt und das, also für wen dieses Angebot eigentlich gedacht ist. Genau.
Kontaktaufnahme hast du eben schon so ein bisschen angesprochen über E-Mail.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber ich merke, dass das ein ganz guter erster Weg ist, Kontakt aufzunehmen, weil man noch nicht oder weil man nicht gezwungen ist, an der Lehrerzimmertür zu klopfen,
ja,
und mir dann gleich gegenüber zu stehen.
Frau Diemer, Kundschaft! Oh, scheiße. Genau. Ja.
Ja, und dann eben auch nicht das Gefühl hat, ich muss schon irgendwie in Worte verpacken,
ja,
warum ich jetzt Kontakt mit Ihnen aufnehme. Und ja, dass es wirklich ausreicht, wenn, ich finde es schon mal großartig, diesen Schritt überhaupt zu gehen, selber festzustellen, irgendwas ist los, ich weiß gar nicht genau vielleicht was.
Mhm.
Und dann entscheide ich mich, bin im Schulplaner über die E-Mail-Adresse gestolpert, wie auch immer, und dann schreibe ich, und es reicht zu schreiben, hallo Frau Diemer, hallo Herr Wolf, ich brauche einen Termin.
Mhm.
Liebe Grüße oder nicht mal liebe Grüße, ist mir wurscht, ob das da steht oder nicht.
Ja.
Und dann gibt es so zeitnah wie möglich eine Rückmeldung mit Terminvorschlägen.
Mhm. Genau. Also ich glaube, das hat eben auch den großen Vorteil, dass ich das zu jeder Tages- und Nachtzeit machen kann. Das heißt, wenn ich also feststelle, dass ich abends nicht gut drauf bin oder so, ich muss nicht diese Motivation zur Kontaktaufnahme muss nicht bis in den nächsten Morgen hineinreichen und man muss nicht um 9.20 Uhr das erste Mal versuchen.
Dann, zu den Öffnungszeiten.
Dann sind wir nicht da und dann und so. Das ist alles blöd und diese E-Mail ist eben eine schöne, anonyme, also sagen wir so, anonym nicht im Sinne, dass der eigene Name da nicht steht, aber so, dass man eben gar kein Publikum generiert damit, dass man also nicht vorm Lehrerzimmer steht und so. Das funktioniert ganz gut.
Ja, finde ich auch. Und dass es eben nicht notwendig ist, schon auch in der E-Mail zu schreiben,
genau,
das und das ist gerade los, sondern dass es einfach das Anliegen gibt, ich hätte gerne ein Gespräch.
Genau. Das vielleicht auch noch kurz, ich meine, du hast den Schulplaner angesprochen, also im Schulplaner steht ja zur schulischen Beratung auch schon einiges drin. Da steht auch drin, dass ja auch Herr Granitzer eben noch Teil des Beratungsteams ist hier. Das heißt, wir drei Beratungslehrkräfte haben, eben Granitzer, Diemer und Wolf, und wir ja mit Frau Feldmann auch noch die Schulsozialarbeit im Haus haben.
Genau.
Dazu vielleicht aber später nochmal mehr. Genau, aber das ist richtig. Also der Kontakt ist völlig, völlig problemlos herstellbar. Man muss kein Lebensszenario entfalten und man muss also nicht irgendwie das begründen. Und dann gucken wir nach einem Termin gemeinsam von da aus. Oder man, was machst du? Schreibst du Terminvorschläge direkt oder so?
Ja, wahrscheinlich, meistens schon. Ne?
Ja, ja, genau, mach ich auch.
Genau. Und je nachdem, wie das, also mein Zeitkontingent gerade ausschaut, kann ich manchmal zwei Vorschläge schicken. Mhm. Und in mancher Woche kann es aber vielleicht auch wirklich nur einer sein, weil eben schon so viel in der Woche liegt. Aber meistens passt, also irgendwie kommen wir
das klappt
immer zusammen.
Ja, das stimmt. Ich finde, manchmal ist ganz hilfreich, ich frage das tatsächlich auch manchmal nach, also wenn ich viel Terminvorlauf habe gerade und ich also erst ein Angebot machen kann, was vielleicht zwei Wochen weg ist oder drei manchmal, dann sage ich schon, ob das reicht oder ob das, ob das Anliegen so dringend ist, dass man erkennt, es geht jetzt nicht, ich muss jetzt mit jemandem sprechen. Dann findet man auch immer noch mal kurzfristig eine Lösung. Ich glaube, das sollte man dazu sagen, weil also so eine Notsituation natürlich immer noch mal anders zu bewerten ist, als jetzt zu sagen, okay, ich denke da schon länger drüber nach und ob das jetzt in einer Woche ist oder zwei oder drei, das kommt jetzt nicht drauf an. Aber wenn man sagt, okay, ich muss jetzt wirklich akut mit jemandem sprechen, dann also dringend oder schnellstmöglich oder so in die E-Mail zu schreiben, kann dann an der Stelle auch nicht schaden.
Genau, ja.
Also auch weiter ohne Inhalten, aber einfach, dass man sagt, okay, mir geht es wirklich richtig schlecht und ich habe irgendwie ein Thema, das, mit dem ich jetzt überhaupt nicht mehr klarkomme oder es ist gerade akut was passiert oder so, das kann ja auch immer mal sein. Mhm. Na, dass man dann einfach wirklich das auch entsprechend formulieren kann. Dann, ne? Genau. Ja, was machen denn Beratungslehrkräfte eigentlich, steht hier. Und ich finde, da schließt sich unten noch diese andere Frage an, wie können Beratungslehrkräfte mir überhaupt helfen? Weil ich glaube, das hängt auch so ein bisschen, das hängt auch so ein bisschen zusammen irgendwie. Was ist denn eine Beratungslehrkraft? Ich gebe mal diese ganze Definitionsseite.
Super, super Plan. Also ich habe, als ich die Frage eben gelesen habe, ich gedacht, was machen Beratungslehrkräfte? Okay, also ich glaube, das, was ich mache, nachdem ich das, was, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber was als nächster Punkt da steht, kurz abzustecken an, also welche Punkte für uns wichtig sind, nämlich, dass ihr freiwillig zu uns kommt und dass ihr also selbst entscheidet, ob ihr Beratung in Anspruch nehmen möchtet und dass ihr auch wissen sollt, dass wir unabhängig agieren, also wir können oder uns wird nicht gesagt, was weiß ich, Person XY, der tickt so und so und ich gehe dann schon gefangen in so ein Gespräch rein oder ich, es wird innerhalb einer Konferenz beschlossen, Schüler, Schülerin muss in die Beratung gehen, das funktioniert halt nicht. Also so arbeiten wir nicht. Mhm. Und dass wir vertrauliche Gespräche führen, also sobald wir hier im Beratungsraum sitzen, können wir auch noch erzählen, wo die Räume sind.
Ja, wir sind im Beratungsraum.
Wir sind im Beratungsraum. Mhm. Ab dann findet das Gespräch unter vier Augen statt und es bleibt zunächst vertraulich.
Ja.
Also das ist so das, was ich an den Anfang immer stelle und ab dann ist mein, das mache ich, ist zuhören.
Ja.
Und im Bedarfsfall ganz lang. Ja. Und vielleicht mal zwischendurch eine Rückfrage stellen, aber ich lasse erst, also so startet jedes Beratungsgespräch, dass ich dann Raum lasse, und erstmal nur zuhöre und dann entsteht daraus dann eine ganze Menge. Und vielleicht für diejenigen unter euch, die da jetzt sitzen und sagen, aber mir fällt es halt schwer, das in Worte zu fassen, dann können wir auch erstmal hier sitzen. Und dann dauert es meinetwegen 10 Minuten, 15 Minuten oder wie lange auch immer, bis die Worte sich den Weg so bahnen und ausgesprochen werden können.
Ja.
Und es kann auch zwischendrin Phasen geben, in denen einfach Schweigen dann auch in Ordnung ist. Und also von daher steht bei mir echt Zuhören ist so das große Ding, was
ich glaube, wir machen. Ich hätte die Frage noch, also sogar noch weiter gefasst. Also ich glaube, ich würde anfangen tatsächlich damit, dass wir eben sagen, dass Beratungslehrkräfte speziell ausgebildete Lehrkräfte sind. Also nicht, was tun sie, wenn sie schon Beratungslehrkräfte sind, sondern was ist das überhaupt, so eine Beratungslehrkraft? Und das ist ja auch irgendwie ganz gut zu wissen, finde ich, das ist also kein gewähltes Amt. Das ist nicht so, dass Schüler sagen, oh, die finde ich toll, lass die mal irgendwie so Vertrauenslehrer sein oder Beratungslehrer sein, sondern Beratungslehrer dürfen sich ja wirklich nur Menschen nennen, die eben eine zweijährige Ausbildung durchlaufen haben. Das finde ich auch wichtig, das hat einen gewissen Umfang, das Ganze, und es hat eine gewisse Professionalität. Also es wird auch durch die Landesschulbehörde ja selber ausgebildet, also durch die Schulpsychologie. Na, das heißt also, wir sind im Prinzip ja, ich sage immer so, professionelle Gesprächspartner. Na, also wenn man sagt, okay, ich habe irgendwie Redebedarf oder ich habe irgendwie den, ich merke, dass irgendwas ist, ob ich es jetzt gleich in Worte fassen kann oder nicht, ist eigentlich unerheblich, sondern erstmal dieses Gefühl, nee, irgendwie, ich muss mit dem Zeug jetzt mal irgendwo hin oder irgendwas muss passieren. Und da sagt eben das Land, und das finde ich echt ganz toll, die Idee zu sagen, okay, dann lass doch in den Schulen schon mal wie so eine Art kleine Mini-Beratungseinrichtung schaffen, wo Schüler schon hingehen können zu Menschen, die sie kennen. Na, also du musst das Gebäude nicht verlassen, du musst nicht mit irgendeiner anderen Beratungs- oder Hilfseinrichtung irgendwie Kontakt aufnehmen, sondern du kannst in der Schule bleiben, du kannst das zur Schulzeit machen, du kannst also das mit Menschen machen, die du vielleicht aus dem Unterricht kennst oder zu denen du dich zumindest erkundigen kannst. Also vielleicht hatte ja jemand schon mal bei einer Frau Diemer Unterricht und kann sagen, ob die irgendwie ein echt voll der Tyrann ist und man da auf gar keinen Fall hingeht oder ob das eben eine ganz nette ist, wo man durchaus hingehen kann. Und das, das finde ich wichtig. Und der professionelle Anteil daran ist ja eben auch, wie du gesagt hast, dass es einerseits verlässliche Schweigeverpflichtungen gibt. Das heißt also, nichts verlässt diesen Raum erstmal. Und es ja auch nicht unbedingt die Notwendigkeit gibt, oder also eben auch ja von, also diese Schweigepflicht ist ja auch umfasst, dass wir nicht mit zu Hause oder mit Kolleginnen und Kollegen, Schulleitung, Mitschülerinnen, Mitschülern in Kontakt treten, sofern das nicht gewünscht ist. Ne? Aber dass man eben sagt, okay, ich kann jetzt, ich habe ein Problem, da kann ich mit meinen Freunden nicht mehr drüber reden, weil für die ist das vielleicht zu groß oder die verstehen das nicht oder ich kann das nicht erklären. Ich kann aber auch nicht mit meinen Eltern oder ich will auch nicht mit meinen Eltern drüber sprechen. Und wo gehe ich dann hin? Ja, und das ist so das, wo ich uns sehe, wo ich sage, okay, das ist genau die Lücke, die wir auffüllen. Und zwar ganz niederschwellig. Also so, dass du wirklich, na, erst hat man uns irgendwie noch im Unterricht gesehen und so, oder vielleicht hat ein Freund, Freundin uns schon mal im Unterricht gesehen, kann irgendwie ein bisschen was sagen zu uns. Und dann kann man da hingehen und hat einen ganz, ganz geschützten Raum, wo man einfach mal sprechen kann.
Ja.
Und das macht es für mich so aus irgendwie. Ne? Das ist so für mich der Kern. Und das beinhaltet ja auch, dass man eben mit, dass es eigentlich keine Themenrestriktionen gibt. Ne? Also es gibt kein Thema,
ja, stimmt. Ja.
Wo wir jetzt sagen, okay, um Gottes Willen, also da brauchst du jetzt nicht mit zu.
Wir haben keine Liste, die wir mitgeben und sagen so,
genau.
Das sind die Themen, mit denen ihr kommen könnt.
Richtig. Und wir haben das ja in dem anderen, in dem allerersten Podcast auch schon ein bisschen angedeutet, dass es ja eben auch so ein großes Beratungs- oder Netzwerk gibt, also ja, mit vielen Beratungseinrichtungen im Heidekreis. Die sind aber zum Teil, zumindest sind sie ja spezialisiert auf bestimmte Anliegen oder bestimmte Situationen und wir eben erstmal nicht. Und das finde ich echt toll. Also das ist so ein, na, und das ist ja wirklich, glaube ich, das, was ganz, ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass es kein Thema gibt, mit dem wir euch wegschicken. Also es gibt nicht, oh mein Gott, da kannst du es auch mal schön selber regeln, ne? Stell dich nicht so an, sondern wenn das einen persönlichen Stellenwert hat, dann gehst du und, also du dir vorstellen kannst, mit einer Beratungslehrkraft zu sprechen, dann kannst du eben zu einer Beratungslehrkraft gehen und du triffst auf jemanden, der so relativ viel solche Gespräche führt, also hier an der Schule zumindest, ne? Und viel Zeit in Beratung verbringt und eben auch doch echt irgendwie auch fundiert ausgebildet darin ist, solche Gespräche zu führen.
Guck, ich war bei dem Wort machen irgendwie schon.
Ja, aber ich bin echt. Aber ich meine,
es ist super, dass du
das ist ja trotzdem noch richtig, mal so, ne? Also,
aufgreifst. Das ja, macht das, glaube ich, nochmal klarer.
Ja. Ja, ja. Du hattest ja auch die Unabhängigkeit und die Freiwilligkeit angesprochen. Wir haben hier auf unserem schlauen Spickzettel steht auch noch Anliegenorientierung. Mhm. Das hast du jetzt eben auch schon so ein bisschen mit aufgegriffen. Also Anliegenorientierung bedeutet streng genommen, dass wir entlang eines Anliegens arbeiten, das die Ratsuchenden mitbringen. Na, also wir sagen denen nicht, also wir geben kein Gesprächsthema vor zwangsläufig, sondern die Personen haben vielleicht ein Gesprächsthema. Aber ganz wichtig finde ich da nämlich auch, und das hatte ich nämlich auch schon ein paar Mal, dass Menschen kommen und sagen so, ja, ich weiß gar nicht, was, ich weiß nicht, über was ich reden soll. Oder ich kann das nicht in Worte fassen. Ich merke, dass irgendwas nicht stimmt.
Oder aber es ist so viel.
Oder es ist so viel.
Genau. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Richtig.
Ja.
Und das passiert schon. Auch Situationen, wo man einfach erlebt, dass die Menschen unter viel Druck stehen, sehr angespannt sind und der erste Schritt erstmal vielleicht ist festzustellen, dass man hier so ein bisschen was von der Anspannung loslassen kann. Mhm. Das ist ja meist, kommt das komplett ohne irgendeine Kommunikation aus. Ne? Sondern es ist erstmal eine Wohlfühlatmosphäre, man kommt rein, es ist verhältnismäßig ruhig und man kriegt eben ganz viel Zeit und Raum erstmal. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Also wir erwarten nicht, dass ihr hier reinkommt und sagt, so, Herr Wolf, hinsetzen, Fresse halten, ich habe hier folgendes Thema vorbereitet, sondern dass man da durchaus auch mal ein, zwei Treffen mit verbringt, überhaupt herauszuarbeiten, um was es eigentlich gehen könnte. Oder wenn es ganz viel gibt, womit kann man vielleicht beginnen?
Mhm. Genau, und Anliegenorientierung, da fällt mir eben auch ein, was ich auch meistens am Anfang sage, dass ich jetzt keine fertigen Lösungen für bestimmte Themen in Schubladen haben wir hier sowieso nicht, aber es liegt nirgendwo.
Ja.
Es liegt nirgendwo etwas, was bei Thema A immer die Lösung ist.
Ja.
Weil jeder mit einer anderen Geschichte kommt, ja, anderem Background, anderes Thema, was gerade wichtig ist. Und da gibt es halt, also klar, können wir uns daran erinnern, wie es in anderen Gesprächen schon mal gewesen ist oder auch unsere Erfahrungen mit einbringen, aber es passt halt nie zu 100%. Und das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen, dass in dem Beratungsprozess, der, so wie du schon gesagt hast, ja auch über 2, über 3 Treffen vielleicht gehen kann, dass da eben auch die Zeit ist zu schauen, was ist jetzt deine, also Lösung in Anführungsstrichen, die für dich funktioniert, und willst du sie ausprobieren? Und wenn du sie ausprobiert hast und sie funktioniert nicht, dann sagen wir auch nicht, oh schade, das war jetzt das Ergebnis unseres Beratungsprozesses.
Ja.
Mehr können wir nicht bieten, sondern müssen wir ihm sagen, gut, dann war das jetzt nicht das Richtige, aber du hast jetzt den Schritt gemacht und schon was ausprobiert. Das ist mehr, als was vorher passiert ist. Und ich glaube alleine, oder ich merke alleine, mit jemandem im Gespräch zu sein und darüber nachzudenken, gibt schon so viel, also Mut teilweise und vielleicht auch Kraft, dass man merkt, okay, habe da auch noch meine Finger irgendwie mit im Spiel und ich kann da auch noch was bewirken, auch wenn ich zwischendrin ganz oft das Gefühl habe, ich bin eigentlich so an meinen Grenzen angekommen und bin ratlos.
Ja.
So, das.
Ich hätte Perspektive ergänzt. Vielleicht.
Oh ja,
also,
ja.
Dass man eben wieder sieht, wie kann es weitergehen von da aus. So eine Hoffnungslosigkeit vielleicht auch überwindet. Eben also wirklich auch so eine Perspektivlosigkeit, die wir ja manchmal erleben. Dass einfach man vielleicht ja auch schon trotz des jungen Alters irgendwie viele Jahre in einer miesen Situation verbringt. Und das ja nicht irgendwie also die meisten, die hierher kommen, ja nicht irgendwie 2 Tage lang irgendwas haben und dann sagen so, ach ja, da gehe ich sofort zur Beratung, sondern es sind ja oft Menschen, die wirklich über viele Jahre zum Teil schon in Situationen sind oder Erfahrungen sammeln, die sie einfach belasten, in der Summe der Teile. Und wenn man das sehr lange betreibt und wenn man vielleicht 15, 16, 17 ist, ist das einfach ein großer Anteil des bisherigen Lebens und dann verliert man manchmal die Perspektive. Und ich glaube, das ist etwas, was wir, also wenn wir nochmal an die Frage anknüpfen, ne, also wie können Beratungslehrkräfte überhaupt helfen, dann ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Also zu sagen, okay, es geht hier nicht darum, sich bei uns eine Lösung abzuholen, wie du gesagt hast. Ne? Also die gibt es auch gar nicht und die können wir auch niemals anbieten. Man kann Erfahrung anbieten, man kann, wenn man gefragt wird, sozusagen sich dazu mal äußern, aber im Prinzip ist es ja wirklich, ist das Ziel ja eher die Begleitung eines Prozesses. Ne? Zu sagen, okay, das ist deine Situation, wie können wir, was kann man machen an dieser Situation, welche Optionen gibt es? Ne? Ich finde auch immer wichtig, überhaupt mal einen Überblick über Situationen herzustellen, also auch mit einem professionellen Gesprächspartner zu sagen, okay, in welcher Situation bin ich eigentlich? Wie bin ich da eigentlich vielleicht auch hingekommen? So, ne? Und dann einfach mal zu visualisieren gegebenenfalls und zu sagen, okay, so, es gibt mal einen neutralen Gesprächspartner, der also nicht gleich in Tränen ausbricht und der irgendwie auch nicht involviert ist, der also nicht Teil des ganzen Systems ist, in dem ich bin, sondern wo ich hingehen kann, dann kann ich da auch wieder weggehen. Und dann bin ich auch wieder mit den Sachen erstmal wieder für mich und die andere Person läuft mir nicht hinterher und schickt mir keine traurigen Emojis. Und das finde ich ganz wichtig, ne? Also so einen distanzierten Gesprächspartner zu haben, der irgendwie hilft bei der Systematisierung und bei, wie du gesagt hast, bei der Entwicklung von möglichen Handlungen oder möglichen Wegen oder möglichen Perspektiven.
Wir haben schon gesagt, wir haben keinen Zettel. Naja, ist gelogen, hier liegt. Ja. Also wir haben keine, nichts, mit dem ihr nicht kommen könntet. Ja.
Wir haben hier auch noch die. Darf ich kurz? Kurz reingrätschen. Also Punkt, ja. Diese, was wir hier haben, auch mit der Frage, also die ich auch echt oft höre, ist:
Oh ja, da.
Ist nicht mein Problem total nichtig? Geht es nicht anderen Menschen viel schlechter? Und denen, denen es doch viel schlechter geht, müssten die nicht erst alle in Beratung und sonst irgendwo durch, bis ich da rein darf? Und ich glaube, da muss man auch wirklich nochmal ganz klar so sagen, dass das eben nicht der Fall ist. Ne? Also dass man natürlich vielleicht manchmal von außen auf seine Situation schaut und sagt, okay, stell dich nicht so an, was ist das schon? Ich habe hier so ein bisschen familiäre Probleme oder so. Aber das ist, also es ist falsch gedacht letztendlich, also wir nehmen es nicht so wahr, ne? Weil wir ja sagen, okay, wenn das für die betroffene Person belastend ist, dann ist das für die betroffene Person belastend und Punkt. Ja, und also wir sagen ja nicht den Satz so, ja komm, also mit der Nummer brauchst du hier nicht aufschlagen. Ja, das kriegt ja wohl jeder hin. Da muss jeder durch oder so. Ne? Sondern immer der persönliche Maßstab ist der ausschlaggebende. Das heißt, und der relevante. Ja? Das heißt, also wenn für mich jetzt ein Problem ist, keine Ahnung, dass die Schule so früh anfängt oder so und ich eigentlich gerne bis um 9 schlafen würde, ja, und mich das richtig fertig macht und für dich früh aufstehen aber auch kein Problem ist, ja, und du jetzt meine Beratungslehrkraft bist, dann sagst du ja nicht, stell dir einen Wecker oder so, oder stell dich so an oder so, oder geh früher schlafen oder sowas, ne? Sondern, also das ist jetzt ein bisschen ein plattes Beispiel, aber der Maßstab, an dem man das misst, das ist immer die eigene Betroffenheit. Und wenn es etwas gibt, was einen belastet, dann belastet einen das. Und wenn das im Rahmen der eigenen Erfahrung vermeintlich Kleinigkeiten sind oder so, dann kann man damit genauso in Beratung gehen, wie wenn man richtig seit einem Jahrzehnt massivste Probleme hat. Also es gibt da keine Abstufung der Zutrittsberechtigung bei uns. Ne?
Ja, ich habe eben gerade noch gedacht, dass die Gedanken manchmal in den Menschen so drin ist, das Problem ist nicht wert, dass ich damit zur Beratung
bin. Oder ich bin es nicht wert. Ne?
Oder ich bin es nicht wert. Dass das manchmal, also es ist in den Menschen drin, aber ganz oft, oder ich habe es jedenfalls so erlebt, dass das eben ganz oft auch von außen reingetragen werden kann und dass dieser Satz dann sozusagen zum eigenen Satz wird.
Ja.
Aber es ist eigentlich egal, von woher er kommt.
Ja. Ignorieren.
Ignorieren, genau.
Einfach ignorieren.
Ja, und ja. Ich bin jetzt bei deiner 9 Uhr Schulbeginn-Geschichte und selbst da würden mir jetzt Fragen einfallen und Wege einfallen, mit dir zu überlegen, wie wir das für dich erträglicher gestalten können, dass du unbelastet das weiter leider ertragen musst, dass wir einfach so früh loslegen.
Ja.
Genau, ja. Auch die. Also womöglich hier zu sitzen und dann zu denken, oh meine Güte, was denkt die jetzt?
Stimmt, was denken die über mich?
Genau, ja. Und ob die das so lächerlich finden oder so, sondern wir sind dann, also wir sind halt bei euch dann in dem Moment. Ja. Also bei eurer Belastung, bei eurer Grenze, die ihr erreicht habt. Und so wie du schon gesagt hast, wird halt nicht klein geredet oder klein gemacht, sondern es ist das, was euch umtreibt. Denn sonst hättet ihr diesen Schritt,
genau,
was ich vorhin schon gesagt habe, der Mut kostet, finde ich jedenfalls.
Ja, total. Weiter,
wärt ihr nicht hier, denn sonst würdet ihr es alleine,
ja,
den nächsten und übernächsten Schritt gehen.
Ja. Ich glaube, ein Thema, das durchaus auch immer noch eine Rolle spielt, oder du sagst, es ist mutig, sich zu melden, ist, dass es irgendwie in dieser Gesellschaft doch immer noch auch so drin ist, dass wenn du dir zu privaten oder persönlichen Dingen Hilfe holst, dass das eigentlich ein Zeichen von Schwäche ist. Hm. Und dass das heißt, dass du mit deinem eigenen Kram nicht zurechtkommst und so. Und das finde ich, das war auch so ein Ding, das habe ich tatsächlich auch erst so richtig wahrgenommen im Rahmen der Ausbildung. Na, also wir sind ja 2 Jahre lang immer mit denselben Leuten zusammen. Das ist ja dieser Zirkel, dieser Ausbildungszirkel. Also es fängt immer eine Gruppe gemeinsam an, diese Ausbildung zu bestreiten, und die bleiben auch 2 Jahre in dieser Gruppe. Und ich finde, man macht ja innerhalb der Ausbildung ganz viel immer wieder auch an den eigenen Themen und man probiert selber ganz viel aus und so. Und ich habe das wirklich gemerkt, wie viel mir das geholfen hat in dieser Phase, als ich also dann mittwochs immer in diesen Zirkel fahren konnte, wie ich mich darauf gefreut habe irgendwann. Also wie ich wirklich gemerkt habe, das wird mir jetzt wieder einfach gut tun, mit den Menschen, die mich gut kennen, und irgendwie mit Menschen, die irgendwie die in demselben Ausbildungsschritt sind gerade, meine ganz persönlichen Themen vielleicht auch oder meine eigenen Anliegen auch besprechen zu können. Mhm. Und ich glaube, das ist oft so ein Hemmschuh noch. Ne? Also zu sagen so, oh mein Gott, ja, da stimmt dann was mit mir nicht, wenn ich das in Anspruch nehme. Oder ist das ein Zeichen von Schwäche? Oder ist das irgendwie, na, so, bin ich dann irgendwie ein Weichei, wenn ich das in Anspruch nehme? Und ich muss wirklich sagen, dass das Gegenteil echt der Fall ist. Ne? Also wer schlau ist, greift auf so ein Angebot zurück, weil das eigene Denken hat immer Grenzen. Also wenn ich jetzt mit meinem Thema ganz lange alleine bin, dann werden mir nicht noch auf einmal ganz neue Sachen einfallen. Und es wird nicht noch eine Perspektive sich von irgendwo entfalten, die ich vorher nicht gesehen habe. Aber wenn ich jetzt mit dir zusammensitze, und wir machen das ja auch hin und wieder, dass wir Themen einfach mal so hin und her werfen, und dann kommt ja immer was zurück von einem anderen Menschen, von einem anderen Kopf, von einer ganz anderen Lebenswelt, Realität und anderen Perspektiven, und man kriegt ganz neuen Input. Mhm. Und das bringt einen ja immer weiter. Also selbst wenn ich jetzt sage, so, ja, okay, nette Idee, Dima, ne, aber bin ich jetzt nicht so ganz bei dir, dann hat sich ja trotzdem in mir was bewegt. Also ich komme ja aus keinem dieser Gespräche genauso wieder raus, wie ich reingegangen bin.
Ja, das ist ganz cool. Ich muss gerade dran denken, dass man sich natürlich auch außerhalb des unseres Beratungsgesprächs oder Beratungsraums überall Content ziehen kann zu bestimmten Themen. Aber das ist dann mehr ich saug das auf zu dem Thema, was ich vielleicht schon identifiziert habe, was mich angeht gerade oder mich belastet. Und dann bin ich online unterwegs oder ich lese auch mal ein Buch vielleicht.
Wild.
Soll ja passieren.
Ja.
Und dann bleibe ich aber weiterhin damit allein. Also ich habe nicht den 1:1 Austausch und ich kann nicht nochmal zurückgehen oder mit der Person im Instagram-Video oder was weiß ich wo. Ja. Na gut, natürlich kann ich da irgendwie was kommentieren oder so, aber ich, ja, so wie du sagst, es ist schon ein Unterschied, ob man im persönlichen Gespräch, und das ist es ja dann auch, auf Augenhöhe irgendwie, obwohl wir mit dem professionellen Background dann hier sitzen. Aber es ist schon, also so würde ich das auch wahrnehmen in den Gesprächen, dass es da kein...
Nein, das ist auf Augenhöhe.
Das ist auf Augenhöhe. Und das schaffe ich halt nicht, indem ich nach Gruppen online suche, die sich mit demselben Thema beschäftigen. Jedenfalls glaube ich nicht, dass man diese Ebene erreicht, ohne dass ich es schon mal selbst versucht hätte.
Nee, aber das glaube ich auch nicht. Natürlich kann es von außen irgendwie Anregungen geben.
Auf jeden Fall.
Text oder so. Also das wollen wir auch gar
sonst
nicht.
Sonst würden wir hier unseren Beratungsschluss.
Sonst würden wir, genau, wir versuchen dasselbe gerade, ja. Aber natürlich ist es so, dass das, was dann in dir vorgeht damit, das bleibt ja wieder in dir.
Genau, das ist das.
Na, das ist der Unterschied. Ja. Und wenn wir hier im Gespräch sitzen, dann kann ich das aussprechen. Kann sagen, ach, das, okay, mit mir macht das jetzt gerade das und das. Oder dazu fällt mir das und das ein. Und dann kann man sich den Ball so ein paar Mal zuwerfen. Und sagen, ah, okay, krass, ich meinte das aber eigentlich so und so. Oder ich habe das und das irgendwie selber als Erfahrung gemacht oder so. Oder hast du mal darüber nachgedacht? Oder kannst du das nochmal konkretisieren? Weil das ist jetzt ziemlich ganz klar, was du jetzt da gesagt hast dazu. Und diesen direkte Miteinander und dieses mehrfach durch dasselbe Thema vielleicht vor, zurück gehen, das schaffst du natürlich wirklich nur unter vier Augen.
Ja, genau. Also es ist mir gerade noch eingefallen.
Dass das finde ich, das ist eine wichtige Ergänzung, ja. Auf jeden Fall. Und nochmal zum Thema auf Augenhöhe. Also das ist, finde ich, auch ein tolles Stichwort, weil auf jeden Fall ist das auf Augenhöhe. Weil die Expertinnen und Experten für die jeweilige Lebenssituation, das sind die Menschen, die zu uns kommen. Mhm. Und das sind nicht wir.
Die sitzen uns gegenüber.
Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, in meinem Leben ist es so und so, dann sind wir überhaupt nicht ansatzweise in der Lage oder in der Position, sagen, das siehst du falsch. Mhm. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Das ist ja, diese Korrektur findet nicht statt. Sondern es ist ja einfach derjenige, der in der Situation ist, kennt die Situation am besten. Ja. Aber wir können eben mit dieser Person gemeinsam, aber natürlich auf Augenhöhe gucken, was kann man jetzt in der Situation machen. Mhm. Ja. Ja, genau. Nee, das ist ein wichtiger Punkt. Wollen wir noch mal kurz, weil wir gerade über Freiwilligkeit und so ja auch gesprochen haben, wie wird man denn Beratungslehrkräfte wieder los? Steht das hier nicht auch irgendwo?
Ich dachte, wie lange dauert? Ich glaube, das war etwas, was wir mal oft dazu geschrieben haben. Wie lange dauert der Beratungsprozess?
Ja.
Genau. Ich glaube, dass ich das auch im Laufe des Beratungsgesprächs auch immer sage, dass alle Entscheidungen bei der Person liegen, die mir gegenüber sitzt. Ich entscheide jetzt nicht den nächsten Schritt und ich entscheide nicht dies und nicht das. Und jede, die kommt, entscheidet, also einmal, ob es einen nächsten Termin gibt, zum Beispiel.
Ja.
Und das muss auch nicht sofort bei dem ersten Treffen festgehalten werden.
Ja.
Also manchmal ist das so, dass die ratsuchende Person dann sagt, ja, lassen Sie uns schon mal schauen nach einem nächsten Termin. Oder es ist auch vollkommen okay zu sagen, ich möchte es erstmal sacken lassen. Mhm. Oder auch das Angebot. Dann vielleicht denkst du erstmal drüber nach und fühlst noch ein bisschen nach, wie war das jetzt mit Frau Diemer hier zu sitzen und zu sprechen. Mhm. Und wenn ich nichts mehr von dir höre, dann gehe ich davon aus, das ist mit einem Mal vielleicht okay gewesen. Mhm. Es braucht in den Raum, um mal einfach Bums Dinge abzuladen und dann ist es okay. Und ich hake nicht nach. Also ich weiß nicht, hattest du es vorhin schon gesagt, wir rennen nicht hinterher.
Ja, ich schicke keine traurigen Smileys.
Ach so, mehr, ne? Genau. Und ach so, das ist mir vorhin auch noch eingefallen, also kurze Schneise, dass ihr auch nicht Sorge haben müsst, wenn wir dieses Gespräch geführt haben und wir sehen uns dann am nächsten Tag oder zwei Tage später im Gebäude, dass es dann ein besonderes Winken geben wird oder wir sagen, huhu, und wie geht's dir denn heute? Womöglich sitzen noch 5 andere Menschen mit da. Also es werdet ihr nicht erleben, dass irgendwer durch uns erfährt, dass ihr bei uns im Beratungskontext gewesen seid.
Genau,
und ihr entscheidet, soll es weitergehen? Und letzten Endes entscheidet ihr eigentlich auch, wie lange diese Beratungsgespräche, der Prozess läuft. Außer, wenn ich glaube, es ist einmal bisher passiert, dass ich das Gefühl hatte, also wir kommen irgendwie nicht vorwärts, wir drehen uns im Kreis, ist das falsche Wort, aber es, dass ich für mich dann manchmal das Gefühl habe, es reicht das aus, der Moment, den wir hier sitzen oder die Zeit, die wir hier sitzen und wenn das dann nicht mehr klar ist und man sich, also eben denjenigen, der mir gegenüber sitzt, der kommt nicht ins Handeln und da gibt es irgendwie nichts, was vorwärts bringt oder so, ich weiß gerade nicht, wie ich es ausdrücken soll, dass ich das vorsichtig dann anspreche, ob vielleicht ist eine Pause dann ja auch mal gut zu sagen, wir müssen uns nicht im was weiß ich was Rhythmus hier treffen. Schauen wir doch jetzt erstmal, bin ich noch die richtige Person? Bin ich noch die richtige Gesprächspartnerin? Das kann auch passieren, dass man merkt, das passt jetzt, passt irgendwie nicht mehr.
Ja.
Aber so ein, also ein Zeit, einen festen Zeitraum, weiß nicht, wie dir das geht, könnte ich jetzt nicht nennen. Also es kann halt wirklich eintreffend sein und dann ist es okay, weil es auf einmal eine Klarheit gibt, die vorher nicht mehr da war. Also klingt jetzt ganz großartig, aber es ist manchmal so, dass jemand rausgeht nach dem ersten Spiel und sagt, ja okay, jetzt das reicht mir eigentlich, das war in Ordnung. Und bei Bedarf melde ich mich wieder. Und manchmal kann es eben über einen längeren Zeitraum gehen. Ja.
Definitiv. Also ich glaube, es gibt verschiedene Szenarien, wie das Ganze wieder auseinandergeht. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist gut, mal festzuhalten, zu sagen, dass unser Ziel ist, eigentlich uns selbst abzuschaffen in diesem Prozess. Also dass natürlich irgendwie das Ziel der Beratung immer ist, irgendwie Beratung vielleicht dann auch erstmal, vielleicht auch für einen längeren Zeitraum oder so, aber halt gerade für das aktuelle Anliegen dann nicht mehr zu benötigen. Das ist, glaube ich, wichtig. Ich fange dann gerade noch mal ein bisschen kleiner an, weil ich glaube, tatsächlich auch interessant sein könnte zu sagen, dass einfach so ein Beratungsgespräch, so ein Erstgespräch zum Beispiel oder so, weiß nicht, wie das bei dir ist, bei mir dauert das ungefähr eine Stunde.
Ja,
also einfach, dass man mal so eine Hausnummer hat. Das dauert auch manchmal eineinhalb, selten dauert es länger, weil nach eineinhalb Stunden ist man meistens auch irgendwie so durch, dass das dann auch nicht viel weitergeht. Aber so eine Stunde oder so ungefähr. Mhm. Übrigens auch die typische Terminlänge bei mir ist so bei 90 Minuten circa, plus minus. Aber recht viel kürzer kriege ich das eigentlich kaum über die Bühne, weil ich auch mal den Eindruck habe, man braucht so ein bisschen, bis man am Thema dran ist oder bis man wirklich irgendwie genau den Finger drauf legen kann, auch sprachlich manchmal.
Mhm.
Und bis man dann vielleicht auch mit bestimmten Überlegungen oder bestimmten Methoden oder so irgendwas sich einer Sache genähert hat, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und das ist ja auch das Coole hier, finde ich, dass wir eben diese Zeit uns auch nehmen können, und nicht nach 50 Minuten zwangsläufig der Nächste vor der Tür steht, sondern dass man eben da ein bisschen Luft hat. Das ist das eine. Dann, was es definitiv gibt, ist einfach das Ende des Beratungsprozesses, zum Beispiel an der Stelle, wenn man feststellt, okay, da ist therapeutischer Handlungsbedarf.
Mhm.
Das kommt ja durchaus vor, dass man eben so im Gespräch dann feststellt, okay, ich glaube, das ist kein Beratungsthema mehr, ich glaube, das ist ein therapeutisches Thema. Was nicht heißen muss, dass nicht von therapeutischer Seite auch wieder was zurückkommt, dass man sagt, ich könnte mal im schulischen Rahmen das und das probieren. Das gibt es auch, habe ich auch schon gemacht. Aber wir sind ja nicht therapeutisch ausgebildet. Das heißt, immer wenn es in einen therapeutischen Kontext geht, endet ja die Kompetenz irgendwo auch da.
Richtig, was zu tun.
Oder wenn es um medizinische Dinge im Allgemeinen geht oder so. Ne? Also das ist ja, da bricht uns ja auch kein Zacken aus der Krone, das zu sagen in dem Moment. Mhm. Ne? Und das ist ja auch nicht, dass man die Leute dann damit alleine lässt, aber das ist einfach so das, wo der Beratungsprozess einfach dann an seine Grenzen kommt und das eben auf, also mit dem, was wir gelernt haben, dann eben auch alleine nicht mehr zu bewerkstelligen ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der andere Punkt ist, glaube ich, auch, wenn man eben feststellt, dass man nicht miteinander kann. Und das hast du eben auch schon angedeutet, das finde ich auch ganz wichtig, das nochmal ganz explizit zu sagen, wir sind ja nicht sauer. Ne? Also jeder, der in Beratung arbeitet, die Therapeuten wissen das alle und so, die sagen das auch alle immer ganz, ganz transparent, dass das einfach, das ist eine Beziehungssache.
Mhm.
Im Sinne von, kann ich mit dieser Person mir vorstellen, ein vertrauensvolles Gespräch zu führen? Will ich mit dieser Person über irgendwie meine persönlichen Anliegen sprechen oder nicht? Und wenn ich zu dem Entschluss komme, dass das nicht passt, ist das völlig okay. Ja, und dann kann man Termine absagen, man kann einfach auch sagen, nee, tut mir leid, aber es geht so nicht weiter. Man sagt, okay, man lässt es so offen, wie du das machst, das geht, wenn du was brauchst, melde dich. Und man meldet sich einfach nicht zurück. Und das ist in Ordnung. Ja, und das ist immer okay. Also das ist ja auch Teil dieser Freiwilligkeit, eben zu sagen, okay, ich möchte diesen Prozess jetzt gerne an dieser Stelle beenden. Das darf man jederzeit. Und selbst wenn man jetzt bei dir im Unterricht wäre und in Beratung, und man geht aus der Beratung raus, kann man trotzdem bei dir im Unterricht sein, ohne dass man mündlich zwangsläufig eine 5 bekommt.
Das ist richtig. Und man darf auch wiederkommen.
Ja, genau.
Ja, also es ist nicht so, dass ich dann sage, nur hast du ja damals dich entschieden, dich nicht mehr zu melden und dann...
Richtig. Jetzt bin ich beleidigt. Okay. Jetzt brauchst du auch nicht mehr ankommen mit deinem Scheiß hier. Ich wollte gerade noch ergänzen, weil mir das selber gerade noch eingefallen ist, so mit Blick auf meine eigenen Beratungsfälle. Es ist schon so, dass wenn Leute länger an dieser Schule sind und zum Beispiel in der Sek 1 irgendwann, also 7., 8. Klasse oder was, mal zur Beratung gekommen sind und dann zwischendrin länger Pause ist, dass die natürlich auch jederzeit wiederkommen dürfen. Ne? Also ich habe eben gerade gesagt, man schafft sich selber ab, irgendwann schon. Aber solange man Schülerin und Schüler ist an diesem Gymnasium, kann man natürlich das auch in Anspruch nehmen. Ja. Und ich finde eigentlich gerade ist es ein gutes Zeichen, wenn Leute aus diesem Prozess mit so einer Erfahrung rausgehen, okay, das hat mir in dem Moment geholfen, jetzt brauche ich es gerade nicht. Aber wenn ich dann als Achtklässler da war und dann vielleicht in der 11. Klasse nochmal irgendwie denke, so, scheiße, das ist jetzt irgendwie doch nochmal irgendwie blöd oder ist das was ganz anderes oder wie auch immer,
Genau, ja.
dass man dann durchaus da wieder hingehen kann und darf und soll.
Ja, Blick auf den Zettel. Genau, das Hinzuziehen von anderen Menschen. Vielleicht dieses hier, das könnte noch ganz interessant sein.
Ach so, das eben therapeutische,
Genau, wir haben
das
therapeutisch
Angebot
eben
schon.
schon angedeutet, kurz, ja. Wir haben ja auch über das Netzwerk schon gesprochen.
Genau, dass es manche Themen gibt, wo wir im Gespräch aber auch erstmal diese Institutionen oder Organisationen vorstellen würden oder die Menschen, die dort arbeiten. Wir haben ja auch Flyer von manchen
Genau.
Einrichtungen hier, dass man sich das auch gemeinsam anschauen kann, um bei bestimmten Themen eben zu sagen, das wären jetzt sozusagen die Experten und Expertinnen, Ansprechpartner, Ansprechpartnerin für den Bereich. Und das sage ich dann auch echt ganz ehrlich, das ist ein Thema, über das wir vielleicht in der Ausbildung gesprochen haben, aber da würde ich mich jetzt nicht sicher genug fühlen, da würde ich mich gerne rückversichern oder eben dann so viel Mut machen zu sagen, da kannst du auch Kontakt aufnehmen oder unterstützen, den Kontakt aufzunehmen. Und das dann draus zu geben, da öffnen wir natürlich die Verschwiegenheit oder die Vertraulichkeit, die wir am Anfang ja gewähren. Und auch da seid ihr im Entscheidungsprozess natürlich damit eingebunden.
Also das kann
Dass
man,
es
glaube ich,
ganz
auch noch
wichtig ist.
strenger formulieren, ne? Also dass wir keine Schritte unternehmen, also gerade was jetzt die Kontaktaufnahme mit anderen Beratungseinrichtungen angeht oder so, wenn die Ratsuchenden dem nicht ausdrücklich zugestimmt haben.
Genau.
Diese Beratungseinrichtungen haben ja häufig auch selbst eben Schweigepflicht
Richtig, ja.
etc. Und das ist, glaube ich, für viele auch einfach wichtig zu wissen, dass diese Entbindung von der Schweigepflicht ja erklärt werden muss. Na, also wir können uns davon nicht selber frei machen, aber die Ratsuchenden können sagen, okay, ja, sie dürfen mit der und der Beratungseinrichtung Kontakt aufnehmen und sie dürfen von meiner Situation schon das und das vielleicht erzählen, aber das und das vielleicht auch nicht erzählen. Ja, und ich erlebe das eben auch hier in der Zusammenarbeit mit Therapeutinnen und Therapeuten, dass man eben da sehr, sehr drauf bedacht ist. Also dass da auch keiner, weil man sagt, naja, ist ja eh alles irgendwie, ne, Beratung und so, bla bla, alle untereinander, nee, gar nicht, sondern jede Einrichtung ist da sehr, sehr streng. Das geht ganz oft nur schriftlich und das muss schriftlich vorliegen und das muss dann abfotografiert oder eingescannt und dahin geschickt und gegenseitig und so weiter. Also das ist wirklich ein Prozess, der sehr ernst genommen wird. Und ich glaube, dass das für viele wirklich sehr wichtig ist, genau,
Genau,
das
ja.
sehr genau steuern zu können. Also es ist ein Mittel, das nur in der Einvernehmlichkeit und durch die Kontrolle der Ratsuchenden irgendwie eingeschränkt wird
Ja.
und nicht durch uns. Ja, ich finde auch, also du hast das auch gut beschrieben. Ich meine, wir haben das ja vorhin auch schon gesagt, es gibt einfach Beratungseinrichtungen, die haben einen ganz klaren Fokus und dann gibt es solche, die haben keinen besonders speziellen Fokus. Wir haben keinen speziellen Fokus. Und dann ist es manchmal eben auch nochmal zielführender, mit einem bestimmten Thema mit Menschen zu sprechen, die sehr viel über dieses Thema sprechen und sehr viel über dieses Thema wissen und auch wissen zum Beispiel dann, also kann es behördliche Geschichten geben dazu, wie können Abläufe sein und so, Dinge, die wir vielleicht theoretisch wissen, aber Dinge, die die dann vielleicht schon sehr oft begleitet haben auch.
Ja.
Ne? Und dann gewinnt man da wirklich einfach auch nochmal an Wissen und an Einblick dazu. Genau. Ich glaube, wir haben es fast durch, oder? Unfassbar, wir haben
45 Minuten einfach über dieses Thema gesprochen. Genau. Hast du noch was entdeckt?
Ja. Das tröpfelt gerade so aus hier
vorne. Ja, tröpfelt. Welche Grenzen hat die Schweigepflicht?
Ach, Grenzen der Schweigepflicht. Ja.
Können wir ja auch noch drüber sprechen. Glaube ich, ist ja auch fair. Ich meine, ich sage das ja in den Gesprächen auch, also das ist ja auch kein Geheimnis. Also Schweigepflicht endet dort, wo es eine akute Gefährdungslage gibt. Also wenn Menschen mit sehr eindeutigen, konkreten Selbsttötungsabsichten hierher kommen, im Sinne von, ich weiß, wann das ist und was passieren wird, dann würden wir natürlich handeln, müssen auch. Mhm. Und auch wenn es um eine konkrete Fremdgefährdung geht. Ne? Also auch, was weiß ich habe so Streit mit XY und ich gehe jetzt raus und klatsche dem eine. Also das ist jetzt ein bisschen harmlos formuliert, aber ich glaube, man kann sich das so zusammenreimen. Dann würden wir auch da handeln müssen natürlich. Ne? Also die Schweigepflicht ist ja nicht gedacht dazu, also die ist ja dazu gedacht, Menschen zu schützen.
Genau,
und sie ist nicht dazu gedacht, Menschen Schaden zuzufügen. Ob das jetzt die Person selber ist oder ob das andere Menschen sind, spielt dabei keine Rolle. Und dann handeln wir natürlich, das ist klar. Ja. Was aber jetzt nicht heißt, im Umkehrschluss, ich glaube, das muss man auch irgendwie immer dazu sagen, dass wenn man sich mit dem Thema der Suizidalität irgendwie gedanklich befasst, dass das ein Ausschlusskriterium ist. Also, dass man darüber nicht sprechen darf. Na, also, sprechen kann man über ganz viel. Es ist ja immer so ein bisschen... das ist eine Gefährdungseinschätzung. Ne? Also wenn mir jetzt halt jemand nicht versichern kann, dass er morgen noch da ist, dann ist das eben akut. Mhm. Das ist klar. Ne? Und manchmal ist das eben einfach so und dann ist es ja auch richtig zu handeln. Also das ist, dann hat das ja vielleicht auch einen Grund, dass ich davon Kenntnis gekommen
bin. Genau, genau. Ja. Ja, es wird sich was, also hört sich jetzt vielleicht doof an, aber es wird sich was ergeben daraus. Auch das ist ja ein Schritt, der dann kommt. Ja.
Ja. Das ist halt recht eindeutig definiert, wo das dann auch endet. Und ich finde, also das ist auch nachvollziehbar, glaube ich, für jeden, der in dem Prozess drin ist, dass also die Schweigepflicht ja nicht dazu geeignet sein kann, zu erlauben, dass Menschen sich selber Schaden zufügen oder anderen Menschen oder Schaden zufügen. Ja. Na, das kann nicht Sinn der Sache sein. Also das natürlich ist Schweigepflicht ist ultra wichtig, um einfach auch das Gefühl der Kontrolle zu haben. Was ja auch einfach, das vielleicht auch nochmal zur Erklärung, warum uns das auch so wichtig ist, weil wir das eben als Lehrkräfte sonst ja genau umgekehrt erleben. Das heißt also, wenn wir als Lehrkräfte Kenntnis erlangen von irgendwelchen Schwierigkeiten der Persönlichkeiten oder so, dann sind wir ja immer angehalten, mit dem Elternhaus zum Beispiel in Kontakt zu treten. Und natürlich sind wir auch im Beratungsprozess angehalten, alle hinzuzuziehen, die hilfreich für den Prozess sein können. Aber wir sind halt nicht verpflichtet dazu, zwangsläufig mit den Eltern in Kontakt zu treten. Und ich finde, das macht einen riesen Unterschied. Weil gerade für Menschen, die irgendwie im privaten Umfeld Schwierigkeiten haben, wenn die normalerweise an Lehrkräfte rangehen, dann wissen die Eltern das, bevor ich selber wieder zu Hause bin, ganz häufig. Na, und davon sind wir sozusagen in diesem Kontext als Beratungslehrkraft eben befreit. Und deshalb ist es auch so wichtig, wirklich in dieses Setting hineinzugehen, wie wir immer sagen, ne? Also in diesen Raum hineinzugehen, diese Rolle dann auch ganz klar zu bekleiden und das eben nicht im Klassenraum nach dem Unterricht und nochmal schnell erzählt, sondern eben wirklich zu sagen, okay, ich brauche das als Beratungstermin, damit es ganz klar ist, in welchem Kontext das stattgefunden hat. Das macht dann Informationslage sehr eindeutig und dann ist das einfacher. Aber das ist der große Unterschied. Ne? Also das ist, ich hatte auch Gespräche mit Menschen, bevor ich Beratungslehrer war und ich musste zum Chef manchmal, weil ich also dann quasi die Eltern aus Sicht der Eltern vielleicht zu spät informiert habe und die doch sagen, naja, aber sie sind doch Lehrer und sie müssen doch mit dem Elternhaus Kontakt aufnehmen und so oder mit den Erziehungsberechtigten for that matter und als Beratungslehrkraft hat man eben diese Schweigepflicht. Ne? Mhm. Die ja auch gesetzlich geregelt ist. Also das ist ja auch nichts, was wir uns ausgedacht haben, sondern es ist ja tatsächlich so, dass wir in unserer Funktion hier eben mit dieser Verpflichtung ausgestattet sind. Wir alle anderen auch, also wie die Beratung allgemein auch, wie Ärzte auch, wie Therapeuten auch und so, weil man eben weiß, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, um sich überhaupt öffnen zu können und überhaupt sprechen zu können.
Mhm. Genau, und die ratsuchende Person hat dann immer auch noch die Entscheidung mit in der Hand und die Verantwortung auch mit in der Hand. Also es wird, also es wird viel abgenommen, indem man das bei uns mit abladen kann oder mit sich mitteilen kann.
Genau.
Aber man bleibt halt mit an Bord.
So, richtig.
Und trägt eben auch weiterhin auch Verantwortung für das, was als nächstes kommt.
Ja. Ich finde es auch also ganz wichtig, so als Idee zu sagen, ich habe im schulischen Kontext jemanden, der von meinem Problem weiß. Punkt. Und weiter brauche ich es erstmal gar nicht, sondern ich will nur mit dem ganzen Quatsch nicht immer zu alleine sein. Und ich glaube auch, das ist wichtig zu wissen, dass das eben auch durchaus passiert. Ja? Dass also gar nicht unbedingt immer der große Aktionismus losbricht und man irgendwie weiß Gott, was alle Hebel in Bewegung setzt, sondern dass es manchmal eben einfach auch eine Entlastung bringen kann, wenn ich weiß, okay, ich bin in der Schule und in der Schule gibt es jemanden, an den ich mich wenden kann, der von meiner Geschichte schon weiß. Und wo ich eben nicht jedes Mal bei Null anfangen muss zu erzählen. Und wo es aber auch keinen Druck gibt, dann da ständig wieder hinzurennen, sondern ich das eben selber auch entscheiden kann, ob ich dann da nochmal einen Nachschlag brauche oder nicht. Und das, glaube ich, das entlastet auch total. Weil für viele ist ja, muss man ja wirklich auch sagen, Schule der Raum, wo sie neben zu Hause am meisten Zeit verbringen.
Ja, da hast du recht, ja.
Na, ich meine, guck dir Q1, Q2 an, die sind ja länger hier, die sind ja 10 mal länger hier als wir. Na, also die hängen ja bis 9., 10. Stunde hier rum zum Teil. Und das sind einfach wirklich lange, volle Tage, die sie in dieser Einrichtung verbringen. Und dementsprechend kann diese Einrichtung eben auch total Stabilität bringen und Ruhe bringen und eben erstmal auch Entlastung bringen. Und über die Beratung, glaube ich, eben einfach auch noch mehr tatsächlich.
Ja.
Ich glaube,
das ist schon ein tolles Schlusswort jetzt.
Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. So, vorbei. Ja, das hat viel Spaß gemacht mit dir.
Das stimmt.
Vielen Dank. Und
es wird weitergehen. Wir gehen davon aus.
Ja, wir brauchen einen neuen Spickzettel.
Richtig.
Dankeschön, Frau Diemer.
Ich danke dir auch.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.